dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge hier auf Get Red Soon. Heute bin ich zu Gast in Hamburg bei einem wunderbaren Menschen, dem Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher, Drehbuchautor, der wunderbare Dokumentationen wie im Einsatz für Vögel, Nashörner, Geparden, Delfine, Löwen und viele weitere mehr gedreht hat. Er schreibt Bücher über Gesellschafts- und Umweltthemen und ist heute zu Gast hier in Hamburg, um sein neues Buch Aufschrei der Meere vorzustellen, das er zusammen mit Ina Knoblauch verfasst hat. Ich bin hier bei Hannes Jennecke. Hallo Hannes, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du gekommen bist und du hast den besten Bloggernamen, den ich je gehört habe. Get Wet Soon, das ist ja sozusagen ein Lebensmotto. Finde ich großartig. Naja, das entspricht halt so zufällig meinen Hobbys. Ich bin halt eine Wasserratte und allein die Idee, nass zu werden, da muss ich schon lächeln.
Du hast jetzt dieses Buch geschrieben, Aufschrei der Meere. Wie kamst du der Idee?
Also die Idee kam ehrlich gestanden vom Verlag. Ich bin von Natur aus eigentlich ein stinkfauler Mensch und habe eigentlich genug Baustellen, auf denen ich unterwegs bin, um zu sagen, auch Bücher schreibe ich auch noch nebenher. Die haben mich dann echt überzeugt, einfach weil ich fanatischer Wassersportler bin und halt den Zustand der Meere mit schöner Regelmäßigkeit sehe. Und ich habe angefangen so mit Windsurfen in den 80ern und da war das Problem eigentlich noch nicht so sichtbar. Und das hat sich derartig verschärft und verschlimmert, dass egal wo du heute ins Meer gehst, ob du segeln gehst, surfen gehst, kiten gehst, Windsurfen gehst, du paddelst eigentlich nur noch durch Plastikmüll. Im Mittelmeer, im Atlantik, im Roten Meer beim Kiten, in Hawaii ist es völlig, das ist eine solche Pest geworden, dass ich einfach gedacht habe, man muss irgendwas dazu machen. Das habe ich in meinen Dokus zwar schon verpackt, aber als Ulsch dann mit der Idee kam, zusammen mit einer Wissenschaftlerin, also die sehr viel fundierter darüber reden kann als ich, dieses Buch zu machen, bin ich dann eingeknickt. Und entgegen meiner Faulheit habe ich mich breitschlagen lassen, dann des Nächtens dieses Buch zu schreiben.
Super. Seit vielen Jahren bist du für den Umwelt-Tierschutz aktiv und bewegst da eine ganze Menge. In der fernöstlichen Philosophie sagt man immer, man nimmt das, was man hat oder seine Talente und nutzt es für was Größeres. Was war für dich so der Schlüsselmoment, in dem du gesagt hast, du setzt deine Popularität oder dein Talent für was Größeres ein?
Also das Thema hat mich immer interessiert. Ich bin, glaube ich, mit 15 Greenpeace-Mitglied geworden. Gar nicht, weil ich umweltbewegt war, sondern weil ich es einfach unheimlich cool fand, dass es Jungs gab, die mit kleinen Schlauchbooten gegen gigantische japanische Waltrawler angefahren waren. Da bin ich dann Mitglied und dann kriegst du diesen Newsletter so alle 3 Monate. Und wenn du den lange genug liest, dann greifst du immer in den Kopf und denkst, es passiert zu wenig, zu spät und so. Und dann hatte ich ein kleines zweites Schlüsselerlebnis. Ich musste mich für einen Film vorbereiten, der hieß Väter und Söhne, gemeinsam mit Herbert Grönemeyer. Und wir müssten rudern lernen. Und da wir beide in Köln gelebt haben, sind wir in einem Ruderclub beigetreten, der nennt sich Blau-Weiß Köln und da haben wir dann im Vierer gesessen und das gelernt und plötzlich wurde das Training abgebrochen, weil nämlich in Sandor, bei Sandorz in der Schweiz ein kleiner Chemieunfall passierte, der dazu führte, dass der gesamte Rhein faktisch klinisch tot war. Das war das größte Fischsterben, was der Rhein je erlebt hat. Es lebte nichts mehr in diesem Fluss. Die gesamten Flussufer, egal wo du geguckt hast, waren voller verendeter Fische und der Gestank war so, dass man wirklich nicht mehr in die Nähe des Flusses kommt. Und da habe ich mir gedacht, hoppla. Wenn das die Folgen sind von unserem Chemiekonsum, egal ob es Pharma ist, Chemie, da muss man vielleicht dann doch ein bisschen mehr tun, als nur alljährlich Greenpeace 500 D-Mark zu überweisen. Das war so ein zweiter Auslöser und seitdem bin ich eigentlich mit dem Thema unterwegs und beschäftigt.
Okay, sehr schön. Du sprichst ja in der Öffentlichkeit auch öfter mal über unbequeme Dinge und nennst wirklich Dinge beim Namen. So wie auch damals Götz-George oder Roger Willemsen, Lagerfeld, Gysi und so weiter. Gefühlt verschwinden aber Menschen, die Dinge wirklich ansprechen, aus den Medien immer mehr und mehr, oder?
Ich glaube im Gegenteil, also da würde ich jetzt mal ganz vorsichtig widersprechen. Ich glaube gerade in Zeiten von Fridays for Future, Greta Thunberg, Robert Habeck, selbst Franzosen wählen bei der Europawahl plötzlich zunehmend grün. Ich glaube, da bewegt sich gerade ganz, ganz viel. Leonardo DiCaprio, großartiges Beispiel. Über den kann man sich zwar lustig machen, was ja konservative Medien gerne tun, aber der bewegt mit seinem Umweltaktivismus halt auch unheimlich viel.
Absolut.
Also ich glaube, da tut sich tatsächlich was. Es gibt plötzlich Marken wie Patagonia, die ihren gesamten Umsatz quasi in den Umweltschutz stecken. Das ist auch relativ neu. Es gibt eine Marke wie Frosch, die tatsächlich beweist, dass du Plastik im Kreislauf halten kannst, genau wie Glas, Papier und Metall. Also ich habe das Gefühl, im Moment bewegt sich ganz viel. Zwar immer zu wenig und immer gegen diese gigantischen Konzerne wie Nestle, wie Procter & Gamble, wie Unilever, aber es bewegt sich was.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir Konsumenten dann ein kleines Auge drauf werfen, wie wir konsumieren, dann würden auch die Nestles dieser Welt und die Coca-Colas und die Procter & Gambles völlig anders produzieren. Und im Moment habe ich das Gefühl, es bewegt sich zum ersten Mal was. Die Kritik an Nestle wird lauter. Mhm. Die Kritik an Procter & Gamble wird lauter. An den großen Discountern wie Aldi, Lidl, muss man wirklich unbedingt billigst Fleisch kaufen für 1,99. Und ist unser Fleisch- und Fischkonsum wirklich noch in der Form und dem Ausmaß zurechtfertigen? Ich habe im Moment ganz optimistisch, weil also gerade seit dieser Schülerbewegung denke ich, das ist jetzt doch in der Gesellschaftsschicht angekommen, die in Zukunft tatsächlich was ändern wird.
Du klärst ja anhand von Büchern auf und machst wunderbare Dokumentationen. Was denkst du, welches Medium hat die größere Wirkung auf Konsumenten?
man muss es ein bisschen splitten jetzt. Es gibt eine Fernsehgeneration, ich würde mal sagen ab 40 aufwärts. Mhm. Und es gibt eine Social-Media-Generation unter 40. Und das musst du natürlich beides bespielen.
Ja.
Ich fände es unglaublich arrogant zu sagen, na, Fernsehen ist ein sterbendes Medium, da sitzen ja nur noch 70-Jährige. Die haben auch ein Recht auf Information, die haben auch ein Recht auf Unterhaltung. Man kann sich jetzt über Rosamunde Pilcher lustig machen, aber wenn es Leute gibt, die das mit Vergnügen gucken, haben die ein gutes Recht auf Unterhaltung. Das gleiche gilt für Social Media. Ich kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, alles, was auf Instagram, Facebook und ich weiß, ist alles Quatsch und Teenie-Scheiße. Das wäre auch unfassbar arrogant. Ja. Ich glaube, ganz viele der neuen Bewegungen entstehen auch erst im Internet. Über Blogs, über Facebook, über Instagram. Also ich denke, man muss jetzt wirklich alle Medien bespielen, die es gibt. Ich glaube, Print wird tatsächlich in seiner Bedeutung abnehmen, weil es auch zu viele tolle Zeitungen gibt, die mittlerweile online veröffentlichen, wie der Guardian, Zeit Online, ist, was ich sehr gerne lese. Ich glaube, das Printmedium wird tatsächlich sukzessive verschwinden oder nur noch als Nischenprodukt überleben. Ich glaube, das Fernsehen, die Streaming-Services, die werden natürlich eine Riesenrolle spielen weiterhin. Ich glaube, da wird sich nicht so viel ändern.
Mhm. Du bist ja viel als Schauspieler unterwegs, schreibst aber auch Bücher. Worin liegt für dich der Unterschied, wenn du den ganzen Alltag eines Schauspielers oder eines Autors beobachtest, bei dir selber?
Also Schauspieler sein ist, Dasein ist für Menschen mich unheimlich bequem. Du kriegst abends eine Dispo, da steht drauf, lieber Hannes, morgen früh um 6.45 Uhr Abholung, wir drehen Szene Nummer 42, 46, 48 und 53. Dann lernst du den Text, lässt dich abholen um 6.45 Uhr, gehst die Maske. Das ist so ein bisschen betreutes Leben, würde ich das mal nennen. Du musst einen Text lernen, du solltest nicht ins Mobiliar am Set hereinstiefeln und nichts umschmeißen. Und insofern ist das mein angelernter Beruf, von dem lebe ich. Also ich sage mal, ich verdiene mein Geld als Schauspieler und verballer es dann für Umweltaktivismus. Mhm. Das ist eine ganz gute Balance. Ich spiele nach wie vor unglaublich gerne. Ich habe jetzt gerade eine Serie gemacht mit Kanadiern, Engländern, Franzosen in Abu Dhabi in Marokko. Habe jetzt zwei Amsterdam-Krimis wieder gedreht für die ARD. Das macht mir nach wie vor Höllenspaß, aber es würde mir, glaube ich, als alleinige Beschäftigung nicht mehr reichen. Ich spiele jetzt seit 40 Jahren genau. Ich habe jetzt dieses Jahr jetzt im September lustigerweise ein 40-jähriges Berufsjubiläum. Ich bin froh, dass ich noch ein paar andere Baustellen habe. Die Dokus sind meine absolute Leidenschaft.
Ja.
Ich schreibe gerne. Insofern habe ich ein echt unterhaltsames Leben. Also ich darf mich echt nicht beschweren.
Ja, super. Wie kommt ihr auf die Themen für die Dokus? Wie geht ihr da vor?
Also ich mache eine Liste von Vorschlägen und mit denen fahre ich zu meiner Redaktion beim ZDF. Lerchenberg in Mainz, einer der traurigsten Bauwerke der Welt.
Oder.
Ein Betonbunker aus den 70er Jahren, aber das ist eine fantastische Redaktion. Die machen neben mir auch noch Richard David Precht, die machen Lesch, die machen 37 Grad,
ja,
die machen
super
also
Sachen.
Ganz, die machen für mich das Fernsehen, wofür ich mit Begeisterung meine Gebühren zahle. Und dann diskutieren wir das. Also ich bin jetzt letztes Jahr mal hingefahren und habe gesagt, ich würde wahnsinnig gern was machen über Fischfarming, Lachsfarmen.
Mhm.
Wie funktionieren die, was haben die für Umweltkonsequenzen? Jetzt, wo ich recherchiert habe, weiß ich, dass man dieses Nahrungsmittel nicht mehr anfassen sollte. Ich mache als nächsten Film einen Vorschlag auch, das wird dann lange diskutiert, einen über die Antarktisschmelze, sprich Pinguine.
Mhm.
Also ich nehme ja immer eine aussterbende Tierart und das dazugehörige Umweltproblem. Und dann gibt's, der Sender wollte unbedingt mal Giraffen haben, da habe ich gesagt, das ist mir zu nah an Nashörnern, Elefanten und ganzen und Löwen, die wir schon in Afrika gedreht haben. Das haben wir erstmal auf die lange Bank geschoben. Also das diskutieren wir mit der Redaktion und dann einigt man sich auf ein Thema, was hoffentlich gerade aktuell ist. Man braucht ja mal ein Jahr, um den Film dann auch tatsächlich zu machen. Und die nächsten beiden Sachen sind, wie gesagt, Lachsfarm und dann Antarktisschmelze-Pinguine.
Mhm. Okay, die Überfischung der Weltmeere, das Meer versauert dank CO2-Ausstoß und schon 2025 könnte es mehr Plastik im Meer geben als Fisch und weitere Negativprognosen machen ja nicht gerade Mut auf eine bessere Zukunft des Planeten. Was denkst du, muss noch geschehen, dass der Mensch überhaupt mal aufwacht?
Das ist so ein Dreifrontenkrieg. Die Politik müsste in die Puschen kommen. Wir brauchen dringend eine Plastiksteuer. Wir brauchen dringend eine CO2-Steuer. Wir brauchen dringend eine intelligente Bepfandung von Verpackungsmaterialien. Die Industrie muss endlich mal runterkommen von diesem Wachstums- und Renditewahn. Weil solange die halt mit ihrem Konsum billig, Gift, Schrott, Geld verdienen, werden die überhaupt nichts ändern. Und die dritte Front ist der Verbraucher. Solange wir es praktisch finden, eine schon geschnittene Ananas, wo jede Scheibe einzeln in Zellophan eingestellt zu kaufen, wird sich nichts verändern. Solange, ich glaube, ein Viertel der deutschen Neuzulassungen im Kfz-Verkauf sind SUVs. Solange wir die kaufen, wird die Autoindustrie diese Stinker, diese schwachsinnigen Kisten bauen. Also das ist so, die Politik muss was verändern, die Industrie muss verändern, der Verbraucher muss was verändern. Ich bin Verbraucher, die einzige Waffe, die ich in der Tasche habe, sind das Kreuzchen, was ich alle 4 Jahre machen darf, und mein Geldbeutel.
Mhm.
Und den nutze ich so bewusst, wie es irgendwie geht. Das heißt, überleg, was du kaufst. Kaufe ich Bio, kaufe ich konventionell. Kauf immer, wenn du es dir leisten kannst, irgendwie Bio. Es hat viel weniger Pestizide, es gibt nicht diese grauenhafte Überdüngung, also die Sachen werden einfach sauber produziert, sprich besser für die Gewässer, besser für die Umwelt. Wenn du vor einem Kaffeeregal stehst und hast einen Fairtrade-Bio-Kaffee und einen konventionellen, bitte kauf den Fairtrade-Kaffee. Mhm. Es macht für die Bauern in Kolumbien, Ecuador, Afrika einen gigantischen Unterschied, egal was da immer behauptet wird. Also wir haben ja jeden Tag, es gibt so eine Studie von Boston Consulting, die haben ausgerechnet, dass jeder Bürger in der industrialisierten Welt 150 umweltrelevante Entscheidungen täglich trifft. Wie lange lasse ich morgens mein Wasser laufen? Wenn ich meinen Tee koche, tue ich da, mache ich den ganzen Kocher voll oder nehme ich tatsächlich nur die Wassermenge, die ich für meine Tasse brauche? Das ist ja eine Kette, eine Kaskade von Entscheidungen, die den ganzen Tag, die wir treffen. Was für Textilien kaufe ich? Wie ist die Baumwolle produziert in meinem T-Shirt? Ist da Kinderarbeit drin oder nicht? Also man kann so viel bewegen als Verbraucher und das ist immer mein Appell. Benutzt deinen Geldbeutel als Waffe, ist die schärfste Waffe, die es gibt.
Der Verbraucher wird allerdings auch sehr beeinflusst durch Werbung, durch Medien, ne? Kann da die Politik auch irgendwas machen? Also,
naja, ich meine, die Marketingbudgets von Coca-Cola, Nestlé, Procter & Gamble sind, das sind Milliarden. Dagegen können kleine Firmen wie Patagonia, wir kleinen Verbraucher und Frosch gar nicht anstinken. Und die verarschen uns natürlich auch Strichen fahren. Weil alles, was Coca-Cola macht, ist ja angeblich super grün. Die S-Klasse wird als Umweltauto beworben. Procter & Gamble tut ja so, als wäre ihr ganzes Plastik recycelt. Das ist alles schamlos gelogen. Da müssen wir aufpassen. Aber dafür gibt es das Internet. Da kann man sich unglaublich einfach informieren. Es gibt ganze Webseiten über Textilproduktion. Es gibt Webseiten, wie Procter & Gamble produziert, wo das Plastik, was mit dem Plastik passiert. Es ist relativ leicht geworden, sich zu informieren. Und da muss man einfach aufpassen, dass man Nestlé nicht auf den Leim geht. Weil wenn die uns behaupten, diese Kaffeekapseln, Nespresso, wären umweltfreundlich, das ist eine so schamlose Lüge. Kauft die Scheiße nicht. Ja. Wirklich, dann macht ihr lieber einen ollen Filterkaffee, da ist überhaupt nichts verkehrt mit. Oder kauft ihr eine Kapsel, die abbaubar ist, gibt's ja auch mittlerweile. Also wir haben da ja echt Optionen, Gott sei Dank.
Ja, genau, du hast ja schon öfter thematisiert und ich wundere mich selber auch immer wieder, wenn ich Menschen im Supermarkt sehe, die zum Beispiel mit etlichen Trägern Mineralwasser an der Kasse stehen. So ein Artikel, den sie for free eigentlich aus der Leitung bekommen könnten. Es gibt so viele absurde Beispiele zum Thema Plastik, wo Konsumenten aber auch an der Nase rumgeführt werden. Was muss passieren, denkst du, damit sich die Politik endlich über die Großkonzerne stellt und weniger als Marionette agiert?
Da ist der Wunsch dein Vater des Gedankens. Wir müssen erstmal alles wählen. Also solange wir Minister ins Amt heben, die da heißen Julia Klöckner, Agrarministerin, Andreas Scheuer, Verkehrsminister, Peter Altmaier, Wirtschaftsminister, wird sich da gar nichts bewegen. Das sind Marionetten der Lobbys, das ist relativ sichtbar. Frau Klöckner hat sich ja sogar hinreißen lassen, ein Werbevideo für Nestle zu drehen mit dem deutschen Nestle-Chef. Also wie diese Leute ticken, ist relativ durchschaubar. Was passieren muss, wir brauchen eine völlig neue Steuergesetzung, habe ich schon gesagt, wir brauchen dringend eine CO2-Steuer. Kreuzfahrten müssen teurer werden, Plastik muss teurer werden, To-Go muss teurer werden. Es muss eine SUV-Steuer geben. Wenn jemand sich diesen Schnicker holt, das soll er ja gerne kaufen, aber dann soll er bitte richtig dafür bezahlen. Also das Konzept ist einfach. Wer die Umwelt versaut, muss dafür zahlen. Wer die Umwelt schont, wird dafür belohnt. So einfach müsste eigentlich Politik ticken. Das ist eine. Und das andere ist natürlich, wie gesagt, ist der Verbraucher, der offensichtlich glaubt, wenn er sich ein Sixpack mit 1,5 Liter Flaschen PET-Mineralwasser holt, dass es besser ist als das, was aus der Leitung kommt. Es gibt eine Studie des Umweltbundesamtes, die nachweist, dass 96% des deutschen Leitungswassers ist sauberer als gekauftes Mineralwasser. Hol dir so einen Sprudler, mach dir deine eigene Limo, mach dir deine eigene Schorle, kannst du alles zu Hause machen, ohne die Schlepperei. Und dieser Sprudler amortisiert sich innerhalb von wenigen Wochen. Es ist ja auch Geldersparnis. Mineralwasser ist die totale Abzocke. Du zahlst ja für ein Bonacqua ist nachweislich Leitungswasser, was aufgearbeitet wird. Das habe ich doch zu Hause. Warum soll ich Coca-Cola für Geld in den Rachen schmeißen? Das gleiche für Nestlé. Das sind ja so Wassermonopolisten, die wir einfach boykottieren sollten. Insofern ist der Verbraucher offensichtlich auch, natürlich wird er von den Werbestrategen dieser Konzerne natürlich auch fehlgeleitet. Ich meine, Kinderärzte empfehlen jungen Müttern, die Babynahrung mit Leitungswasser anzurühren und nicht mitgekauft werden. Warum wohl? Weil es sauberer ist. Das ist das strengst kontrollierte Lebensmittel, was wir haben.
Ja, genau, du hast ja schon ein paar schon genannt. Ihr habt im Buch, in eurem Buch habt ihr sogar 99 Tipps drin. Aber so welche 5 Tipps nochmal, die so aus dir spontan herauskommen würden, hättest du für den Alltag, für jeden, die jeder schnell anwenden könnte, ohne große Komplikationen, um mehr zum Meeresschutz beizutragen?
Also ich sage einfach nur, was ich morgens mache. Ich schmeiße als allererstes in meinen Rucksack meine eigene Kaffeetasse, dass ich nie einen To-Go-Becher brauche. Ich habe immer eine Trinkflasche dabei aus Metall. Ich habe immer einen Stoffbeutel irgendwo. Also wahlweise in meiner Motorradsatteltasche oder in meinem Rucksack, wo auch immer. Dann fahre ich Fahrrad, soweit es irgendwie geht. Schon allein, weil ich Parkplatzsuche hasse. und Strafzettel noch mehr hasse.
Absolut.
Ich habe auch nicht genug Zeit, um Sport zu treiben. Insofern ist für mich Fahrradfahren so ein ganz bisschen Fitness. Und weiß, dass einfach Plastik meiden, so gut es irgendwie geht. Ich lasse mir nichts mehr verpacken, ich schmeiße meinen Stoffbeutel. Ich weiß, die Natur macht alles mit einer Schale. Die Nuss kommt mit einer Schale, der Apfel kommt mit einer Schale, die Kartoffel kommt mit einer Schale, die Apfelsine. Die Natur verpackt ja schon alles. Warum müssen wir das bitte nochmal verpacken?
Das habe ich auch nie verstanden. Also diese Ananasstückchen, geschälte Kiwis, geschälte Bananen, das ist total absurd.
Also insofern, ich finde es relativ einfach. Und der Rest ist natürlich Wasserverbrauch. Das ist was für... Kaufst du deine Klamotten jeweils neu? Wie oft kaufst du Klamotten? Kann man nicht auch mal gebrauchte Sachen kaufen? Ich kaufe einen Großteil meiner Klamotten gebraucht. Mhm. Es gibt mittlerweile, als ob du zu Oxfam gehst, zum Kleiderkreisel. Humana, du kriegst ja oft, also die Jeans hier, das ist eine Levi's, die habe ich, entschuldige, für ein Sechstel des Neupreises geschossen bei Oxfam. Wow. Und bis auf meine Unterhosen, meine T-Shirts, meine Socken und meine Schuhe kaufe ich alles Secondhand. Also meine Lederjacken fürs Motorrad und das hole ich mir alles Secondhand. Also ich denke, wir müssen auch ein bisschen überlegen, ob alles immer neu sein muss. Mhm. Also ich brauche ein neues Laptop und da gucke ich halt erstmal, was es gebraucht so gibt im Zweitmarkt. Und das mache ich mit fast allem so.
Mhm. Sehr gut. Du bist immer voller Elan, voller Feuer. Wer oder was treibt dich in den jeweiligen Gebieten, sei es Schauspielerei oder auch jetzt für den Umweltschutz, was treibt dich an? Was inspiriert dich?
So eigentlich der Spaßfaktor. Mhm. Ich meine, ich habe einen der ganz, ganz wenigen Berufe, wo man fürs Spielen bezahlt wird. Das ist bei Musikern so, bei Sportlern, bei Fußballern so und bei Schauspielern so. Das soll man nicht zu ernst nehmen. Das ist ein großartiger Beruf, der mir bis heute einen Heidenspaß macht. Den will ich also solange die mich spielen lassen, werde ich das machen. Was mich tatsächlich als Privatperson umtreibt, ist der Umgang mit unserem Planeten. Ich bin nun mal ein großer Naturfan, ich bin fanatischer Wassersportler und der Zustand unserer Gewässer macht mir einfach Sorgen. Es ist einfach schöner, in sauberem Wasser zu surfen als im Plastikmüll. Mhm. Es ist schöner, über saubere Gewässer zu kiten, als über dauernd dieses merkwürdige Geräusch von Dung, hast du wieder mal eine PET-Flasche erwischt oder dann hast du an einem kleinen Fin immer so Plastikreste hängen. So. Das ist einfach lästig. Und wenn man weiß, was es mit dem Meeresgetier veranstaltet, dass die alle am Plastik ersticken, dass die Wale, die Seevögel sind voller Plastikmüll, die ersticken an den Sixpack-Ringen von irgendwelchen Dosen-Sixpacks. Mhm. Also wenn man das weiß, dann habe ich zumindest den Impuls, da möchte ich was verändern.
Mhm. Du bist ja selber Wassersportler. Wann hast du damit angefangen und was ist so deine Lieblingsdisziplin in dem Bereich?
Ich habe mal einen Zweiteiler gedreht mit Hannelore Elsner und Judy Winter im Senegal und da hatte ich immer so zwischendurch mal Drehtage frei und da gab es einen sehr netten Schweizer Windsurflehrer. Das war so Mitte der 80er, da habe ich angefangen mit Windsurfen. Ah, noch mit Schwert und so einem Bürgersteig als Brett. So. Und das habe ich eine Weile gemacht und dann bin ich irgendwann, habe ich in Australien, da kam meine Ex-Gattin her, habe ich mal eine Surfstunde genommen, eine für $25, das weiß ich noch. Und da war ich sofort so angefixt, dass dann erst, das wurde dann erstmal mein Lieblingssportart. Und dann war ich irgendwann, habe ich mal einen Surfurlaub gebucht, da war aber leider überhaupt keine Welle, dafür war da Wind. Und dann habe ich eine Kitesurfschule entdeckt und habe gesagt, okay, wenn es Welle hat, gehe ich surfen, wenn es Wind hat, gehe ich kiten. Also jetzt mache ich, also eigentlich sind meine drei Sportarten Segeln, Kiten und Surfen. Mhm. Also wenn ich das ein paar Mal pro Jahr machen darf, bin ich eigentlich der glücklichste Mensch der Welt.
Ja, ich finde, meinten wir ja gerade schon anfangs, ne? es gibt auch nicht mehr, was man eigentlich braucht, so, um glücklich zu sein, als Wasser,
das ist Brett. Das Tollste am Surfen ist, wie primitiv das Gerät ist. Schon beim Kite brauchst du ein Brett, du brauchst eine Bindung und du brauchst einen Schirm. So. Beim Segeln brauchst du ein Schiff, du musst auftakeln, da ist immer irgendwas kaputt. Beim Surfen, du klemmst dir dein Brett unter den Arm und los geht's. Es gibt einfach keinen einfacheren Sport, der auch so philosophisch funktioniert. Mhm. Weil das ist halt der einzige Sport, wo nicht du die Kontrolle hast, sondern das Meer hat die Kontrolle. Eben. Das Meer serviert dir eine Welle oder auch nicht. Jetzt gibt's ja diese Hysteriker, die bei der ersten Welle gleich umdrehen, lospacken und draufspringen. Das ist manchmal ganz falsch. Warte vielleicht mal auf die zweite, auf die dritte, auf die vierte. Also es gibt auch keinen Sport, wo ich die Philosophie so liebe wie beim Surfen.
Absolut.
Und auch dieses, dass du 95% deiner Zeit auf dem Brett sitzt und aufs Wasser guckst, das holt dich so runter. Das ist besser als jede Valium, als jede Therapie. Also für mich ist Surfen echt Lebenselixier, kann ich nicht anders sagen.
Hast du einen besonderen Moment im Gedächtnis, an den du zurückdenkst, wenn du an Surfen denkst, einen ganz besonderen?
Also ich war einmal in Pavones, soll ich vielleicht nicht öffentlich sagen. Ist eine der, glaube ich, drei längsten Wellen der Welt, ist eine Lefty.
Ja.
Da bin ich immer hingefahren. Bin nicht drauf gestiegen, weil da sind so viele Locals. Und da bist du nicht wohlgelitten. Aber ich habe mir die Welle mal angeguckt und habe dann 3 Kilometer weiter einen ganz tollen Surfplatz. Also Costa Rica, sollte ich vielleicht nicht zu laut rumposaunen, ist für mich das schönste Surfrevier der Welt. Beim Kiten, denke ich immer, ist das Rote Meer schwer zu schlagen. Auch weil es da tatsächlich noch intakte Korallenriffe gibt. Da kitest du tatsächlich über nicht geblichene Korallen. Und das ist halt großartig. Da gibt es auch noch eine gesunde Tümmler- und Delfinpopulation. Und die siehst du beim Kiten. auch selten geworden. Also insofern, es gibt so ein paar Spots und Erlebnisse, die ich nicht missen. Ich hatte einen schweren Surfunfall vor einigen Jahren, da habe ich mir das Brett mal um die eigenen Ohren gehauen. Oh. Und bin von einem Kumpel rausgezogen worden. Und das hätte ich auch ohne den Kumpel. Ich kann ruhig sagen, wer das ist. Danny Rösner, der hat jetzt lange 4 Jahre die Cobra 11 Hauptrolle gespielt. Das gehört auch dazu. Das ist ein Extremsport, das sollte man nie vergessen. Und wenn man größere Wellen abfährt, geht das auch mal schief.
Absolut. Du meintest in deinem Vorwort bereits, ich fühle mich erst dann richtig als Mensch, wenn ich mich im, am, auf oder unter dem Wasser befinde. So die Frage, die ich irgendwie jedem stelle, ist, welche Bedeutung hat das Meer für dich persönlich?
Du, wir kommen mal aus dem Meer. Ich habe schon das Buch ja mit einem Zitat von John F. Kennedy. Und das ist, glaube ich, so irgendwo der Sehnsuchtsort eines jeden Lebewesens. Es gibt nur ganz wenig Lebewesen, die sich im Laufe der Evolution vom Land ins Meer zurückentwickelt haben. Das sind Wale und Delfine. Alles andere kam aus dem Wasser, ist dann an Land gegangen. Wir sind 9 Monate lang im Mutterleib in Flüssigkeit. Deswegen können Babys schwimmen und ersticken, also ertrinken nicht. Ich glaube, dass einfach Wasser ist das Urelement. Es ist kein Nahrungsmittel gedeiht ohne Wasser. Wir können, glaube ich, ohne Nahrung 3 Wochen überleben, ohne Wasser 2 Tage,
2 Tage,
3 Tage.
Ja.
Das ist das Element dieses Planeten. Und deswegen, glaube ich, verstehe ich die Sehnsucht von Menschen, an den Strand zu fahren, an einen See zu fahren, an einem Flussufer zu sitzen. Also das ist, glaube ich, einfach der Sehnsuchtsort schlechthin.
Mhm. Okay, super. Nächste Projekte von dir. Gibt es da schon was zu verraten?
Ich habe im Juni angefangen, eine Doku über Lachsfarmen aus der Reihe im Einsatz für. Ich wusste das auch nicht, also die Umweltschäden von Fischfarmen sind katastrophal. Man dachte ja lange, das ist die Lösung gegen die Überfischung der Meere, dass man sagt, wir farmen und züchten diese Fische. Die haben leider fatale Umweltkonsequenzen. Lachs ist das nachweisbar giftigste Lebensmittel auf dem Markt. Alle rennen zwar noch in Sushi-Bars, holen sich Sashimi, kann ich nur dringend von abraten. Und ich drehe wahrscheinlich noch einen ARD-Film dieses Jahr zum Thema, lustigerweise ein fiktionales Format zum Thema Meeresschutz, wenn das Buch gut genug wird. Ich habe übermorgen die Drehbuchsitzung, wenn das Buch spannender wird, dann drehe ich noch einen Film, das nennt sich Maritim. Mhm. Da geht es um eine kleine Meeresschutzorganisation und deren Kämpfe. Und ansonsten bereite ich vor Antarktis-Pinguine für das Jahr 2020.
Klingt sehr gut. Eine letzte Frage noch. Und zwar, wenn man jetzt sagt, okay, die Hörer, die möchten jetzt irgendeine Meeresschutzorganisation unterstützen, gibt es eine Präferierte von dir? Sea Shepherd oder?
Absolut, also die Liste ist ewig lang. Also ganz eng zusammenarbeite ich mit Ocean Care, komme aus der Schweiz. Sea Shepherd, bekannt. Pretoma, beziehungsweise Turtle Iron Restoration Project, das ist der Protagonist in unserem Hai-Film gewesen.
Ah, okay.
Den die Fischmafia am liebsten umbringen würde, der auch regelmäßig Mordanschläge über sich ergehen hat. Der heißt Randall Roos, mit denen mache ich sehr viel. Ich habe viel gemacht mit dem BDC, Whale and Dolphin Conservation. Sylvia Earle, Mission Blue, fantastische NGO. Also die Liste ist echt lang. Shark Allies, großartige Meeresschützerorganisation in den USA. Shark Project in Köln, deutsche Meeresschützer. Die haben zwar immer Hai im Namen, aber eigentlich geht's dann immer um den kompletten. Also ich muss jetzt aufhören, sonst wird das zu lang.
Okay, wir packen die Links alle in die Shownotes, auf jeden Fall.
Aber so meine absoluten Favoriten sind im Moment Ocean Care, Sea Shepherd, Shark Allies und Shark Project.
Mhm. Okay, Hannes, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. War mega, sehr, mega interessant.
Ja, danke, dass du gekommen bist.
Cool. Das war auch schon wieder eine weitere Folge, diesmal mit Hannes Jannicke, über die ich mich sehr gefreut habe. Hinterlasst gerne auf iTunes ein kleines Review, eine kurze Bewertung, was immer hilft, diesen Podcast noch ein bisschen weiter nach oben zu bringen. Und die ganzen Links, die Hannes erwähnt hatte, findet ihr alle in den Shownotes, die ganzen Meeresorganisationen, Meeresschutzorganisationen. Und es gibt noch 5 Plätze übrigens für unsere Surf- und Yoga-Immersion in Marokko. Dafür geht einfach auf die Seite www.getwetsoon.de. Rechts auf der Seite findet ihr den Banner und dann kommt ihr direkt auf die Seite, auf die Landingpage. Es gibt noch 5 Plätze, es wird großartig. Ich freue mich auf euch. Bis demnächst.